Hallo, bei Mama macht Ärger. Das Thema Kommunikation gehört ja irgendwie auch zum Brustkrebs dazu, auf vielen Ebenen. Sei es in der Familie, gegenüber dem Arbeitgeber, aber eben auch und vor allem beim Arzt bzw. im Brustzentrum. Wie man hier eine gute und offene Kommunikation führen kann, und zwar sowohl auf Arzt- als auch Patientenseite, darum geht es heute im Gespräch mit der Psycho-Onkologin Ute Peterei-Tjappen.
Hallo liebe Ute, bei Mama macht Ärger.
Hallo liebe Nora, vielen Dank für die Einladung.
Als Psycho-Onkologin bist du ja viel im Gespräch mit Betroffenen. Welche Probleme offenbaren sich denn da, die mit dem Thema Kommunikation zu tun haben, also im System des Krankenhauses bzw. des Brustzentrums?
Also ich finde das Thema ganz, ganz wichtig, weil es viel mehr birgt, als wir denken. Denn Kommunikation beginnt schon ganz am Anfang mit einer Information, nämlich wahrscheinlich am Anfang die Information, ich habe eine Krebserkrankung. Und da hängt es schon von ab, was der Arzt oder wie der Arzt das dem Patienten mitteilt. Und es hängt davon ab, wie der Patient mit dieser Mitteilung umgeht. Und es kann sein, dass der Arzt jetzt sagt, machen Sie das und das, gehen Sie in das Krankenhaus, und der Patient jetzt zum Beispiel noch nie in einem Krankenhaus war. Das gibt es übrigens sehr, sehr häufig. Und dann dieses ganze Konglomerat an Krankenhaus vor sich sieht. Der sieht die Praxis, der sieht oder die Sekretärin, der sieht die Untersuchungen, der sieht die Psycho-Onkologen, was er noch nie gehört hat, der sieht den Sozialdienst. Alles das kommt auf ihn zu, MRT, CT, Skelettszintigraphie, also ganz viele Dinge. Und er muss sich damit arrangieren und muss sich informieren und muss ganz, ganz viel Fragen stellen. Kommt mit ganz vielen Berufsgruppen zusammen, die er noch nie in seinem Leben wahrscheinlich vorher gesehen noch gehört hat. Und das ist auch alles Kommunikation, weil es fängt praktisch bei der Sekretärin an, die vielleicht ganz freundlich ist, ja, oder sagt, okay, sehr einladend, Sie können jetzt hier Ihre Untersuchung machen, kann aber auch sehr unfreundlich sein und der Patient geht mit Venen fahren woanders hin und damit ist das Krankenhaus auch dem Patienten wieder los. Also Kommunikation macht ganz viel aus und wir versuchen im Team in der Kommunikation auch ganz viel Sicherheit zu geben, die Unsicherheit in Sicherheit umzuwandeln und immer wieder auch zu sagen, okay, versuch so viel wie möglich über deine Erkrankung zu wissen. Wir helfen dir dabei, das hinzukriegen und auch zu schauen, was für Fragen kann ich entwickeln, die ich den Ärzten gerne stellen möchte. Und das Interessante ist eben, dass es auch ein Prozess ist, ein Schritt nach dem anderen. Ich beschreibe das immer so wie so ein Flug, ja. Die Diagnosegabe ist, ich steige in ein Flugzeug in Frankfurt und das Ende der Behandlung ist, ich komme in Neuseeland an, beispielsweise. In diesem Flug ist es ja auch so, man geht ins Flugzeug, hat vielleicht erstmal Bedenken oder Herzklopfen, wie wird das alles sein? Und dann gibt es ganz viele Maßnahmen. Es gibt Getränke, es gibt Essen, es gibt andere Passagiere. Ja, es ist ganz viel, was passiert auf dem Flug, vielleicht eine Zwischenlandung. Und dann komme ich an und bin dann im Endeffekt froh, dass alles vorbei ist und gut gelungen ist. Und so stelle ich mir auch so eine Behandlung einer Krebserkrankung vor, wo ganz viel Kommunikation wichtig und sinnvoll ist. Es kann auch damit zu tun haben, zum Beispiel, wie bereite ich mich auf ein Gespräch vor? Gerade das wollen ja auch Ärzte wissen, dass sie sagen, was kann er eigentlich mitteilen? Und das ist eben ganz wichtig, dass Sie zum Beispiel, wenn Sie mit einem Arzt ein Gespräch führen, vielleicht auch Angehörige mitnehmen können, dass Sie nicht alleine sind mit dem Gespräch, sondern sich auch vorher aufschreiben, die ganzen Fragen. Und da mache ich als Psycho-Onkologin auch immer Mut, legen sich einen Zettel in die Küche, ins Wohnzimmer, ins Bad oder Schlafzimmer, wie auch immer, und schreiben sich die Fragen auf, die Ihnen gerade einfallen. Und dann können wir diese Fragen zusammen durchgehen und meistens erübrigt sich auch eine Frage, weil Sie die Antwort finden, dann können Sie die wieder durchstreichen. Aber die Fragen, die übrig bleiben, die können Sie dem Arzt fragen und dann sieht der Arzt, Sie sind vorbereitet. Denn das ist das, was er will. Der Arzt will, Sie kommen vorbereitet rein, was Sie wissen wollen. Und wenn Sie wieder gehen, haben Sie wieder neue Fragen. Und dann wird ein nächstes Arztgespräch nötig. Und bis Sie dann das wissen oder das, ja, so eine Struktur bekommen und eine Sicherheit bekommen, wo es lang geht.
Das Thema Kommunikation ist ja schon von Beginn an wichtig, insofern, als dass, wenn ich zum Brustzentrum gehe oder zum Arzt, der teilt mir die Diagnose Brustkrebs mit, dass ich in dem Moment, also es geht ja vielen so, in ein Loch falle und gar nicht mehr wirklich zuhören kann. Und ich finde, da hakt es schon meiner Meinung nach. Und das ist halt so extrem wichtig, dass man jemanden dabei hat, der sich das mit anhört, weil man bekommt ab dem Punkt, wo man die Diagnose übermittelt bekommt, ja nichts mehr mit.
Ja, das ist sicherlich die Schwierigkeit. Und da mache ich auch immer wieder Mut zu sagen, das ist ein Prozess und es ist ganz am Anfang der Prozess. Das ist, ich habe eine Angststörung und gehe ins Flugzeug und will eigentlich gar nicht fliegen und muss jetzt irgendwie da durch. Und so ist es eben auch mit der Diagnosegabe. Und was wir wollen, ist, dass sie in dem Prozess, in dem sie sind, erstmal sehen, es ist ein Prozess, sehen, ich brauche Geduld, ich kann jetzt nicht von jetzt sagen, ich bin am Ende der Behandlung. Das habe ich ganz häufig, dass die Patienten am Anfang so viel wissen wollen, was schon so weit in die Zukunft geht, wo ich überhaupt nicht weiß, ob sie die Behandlung überhaupt bekommen. Aber das ist so eine, durch die Unsicherheit, so eine angespannte Wissenswollen, wo ich mir denke, stopp, es geht zu weit. Wir müssen lernen, mit dem Beginn der Diagnose einen Beginn des Weges zu gehen, wo wir nicht wissen, wo er hinführt, aber wo wir als Team möchten, dass sie ein Vertrauen bekommen und eine Sicherheit für sich selbst bekommen. Das schaffe ich schon in irgendeiner Weise zusammen mit dem ganzen Team und mit meinen Angehörigen. Und da beginnt auch Kommunikation ganz wichtig zu werden. Da fängt schon an, wem sage ich es überhaupt, dass ich Krebs habe. Es ist ganz häufig, dass Menschen den Eltern das zum Beispiel nicht sagen, weil die zu alt sind. Ja, die Kinder sind vielleicht zu jung oder Mittelalter, auch wie mache ich es? Das hängt ja auch alles mit Kommunikation zusammen. Welche Freunde kann ich mit ins Boot nehmen? Bin ich jemand, die alle mit ins Boot nimmt und sagt, ja, ich habe Brustkrebs, helft mir mal oder ihr könnt mich alle unterstützen, so locker leicht. Es gibt aber auch Patienten oder Menschen, die sagen, ich sage es keinem, außer meinem Mann und ich möchte, dass es auch sonst keiner erfährt. Und das ist auch eine Form von Kommunikation, wo ich ganz klug für mich überlegen muss, was will ich eigentlich und auch die Chance gebe, es kann sich auch was verändern. Wenn ich mehr Sicherheit habe, kann sich auch verändern, dass ich vielleicht dann doch anderen Freunden was sage. Und das ist die Herausforderung, die jeder Patient an sich selbst hat, auch da für sich Fragen oder so ein Bauchgefühl zu kriegen, was für Fragen stelle ich zusammen, was brauche ich für mich und in was möchte ich mir jetzt auch klarer werden. Und sich selbst auch immer zu sagen, ich bin der Gameplayer, ich bin der Chef und das dauert eine ganze Zeit, bis man in diese Richtung kommt, wenn man nämlich dann auch mehr gefragt hat, mehr weiß, auch sagen kann, so möchte ich das nicht, aber was gibt es noch für Möglichkeiten, auch da wieder so zu gucken, okay, jeder Tag ist auch ein Neubeginn, jeder Tag ist kreativ, auch in einer Krebserkrankung darf man kreativ sein und gucken, so was möchte ich eigentlich und auch, so blöd das jetzt klingt, aber so entspannt wie möglich gucken, was steht jetzt an und was sind meine Fragen. Auch, ich bin es mir wert, mich um mich zu kümmern. Ich bin es mir wert, dass ich mich verstehen lerne, dass ich das ganze System verstehen lerne. So in dieser Richtung zu gehen, wobei es natürlich auch nicht falsch ist, wenn es Menschen gibt, die sagen, ich will dieses System gar nicht verstehen, ich habe Vertrauen zu den Ärzten und ich muss gar nicht viel wissen, dann ist das auch genauso okay. Man muss es nicht verstehen, aber wenn man es möchte, dann möchte ich dafür den Mut geben und sagen, ja, such dir die Leute, die du dazu nutzen kannst. Das sind die Psychoonkologen, das ist der Sozialdienst, das sind die Ärzte, die immer offen sind für Fragen. Bei einem Termin allerdings viel besser als mal so nebenher geht es nicht. Und wen kann ich dazu vielleicht nutzen, der mitkommt? Ein Schritt nach dem anderen. Die Psychoonkologie sehe ich zum Beispiel auch so ein bisschen wie so ein Krebslotsen. Deswegen bin ich immer dankbar, wenn die Ärzte ganz am Anfang der Diagnose einen Flyer den Patienten in die Hand geben und auch aufmuntern zu sagen, sie sind nicht psychisch krank, darum geht es nicht, aber nutzen Sie den Psychoonkologen, der Sie einfach von Anfang an begleiten kann und so für Sie auch ein bisschen Lotse sein kann. Und ich vergleiche das auch immer wieder, jetzt bleibe ich immer beim Flugzeug. Ich bin als Jugendliche viel geflogen und natürlich musste ich immer ins Cockpit gehen und habe mich dann hinter den Kapitän setzen können, der sein Bierchen in der Hand hatte.
Das durfte man damals noch.
Das durfte man noch nicht, nee. Und dann habe ich über mir so Ölanzeiger, Kerosinanzeiger gesehen, dachte ich, oh, das ist ja interessant. Und dann habe ich gegenüber von mir genau die gleichen Anzeiger gesehen. Und dann habe ich den Kapitän gefragt, warum das denn jetzt so alles doppelt gemoppelt ist. Und dann meinte er, ja, wenn einer ausfällt, dann habe ich immer noch den anderen und kann gucken. Und selbst so ein Satz hat mich schon entspannt und mir Sicherheit gegeben. Dann hat er noch dazu gesagt, also wenn jetzt auch beide Triebwerke ausfallen, ist auch überhaupt kein Thema, denn dann segeln wir zum nächsten Landeanflug und wir können trotzdem sicher landen. Und das sind so Dinge, wo ich auch sage, dass die Ärzte ähnliche Sätze sicherlich sagen und im Gespräch aufmuntern möchten, den Weg gemeinsam zu gehen und wirklich von Stück zu Stück neu zu gucken, was steht an, nicht den ganzen Flug zu sehen, sondern von Anfang Schritt für Schritt zu gehen und immer wieder zu sehen, ich bin der Gameplayer im Team und gebe meine Fragen an und will aber zusammenarbeiten mit allen, um Sicherheit zu haben und Vertrauen zu gewinnen.
Das finde ich einen total wichtigen Aspekt, die Kommunikation sozusagen positiv zu gestalten, weil ich glaube auch, dass die Kommunikation seitens der Ärzte da noch durchaus ausbaufähig ist, im Sinne, dass man dem Patienten positiv gegenübertritt und sagt, okay, du hast jetzt Brustkrebs, aber wir haben hier ein Rieseninstrumentarium und wir können dies und das und jenes machen. Und wenn das nichts hilft, dann haben wir noch das und seien Sie zuversichtlich, die Heilungschancen sind gut. Was ich so mitkriege von anderen Betroffenen, ist das aber längst nicht Standard und ich finde das sehr schade, weil damit kann man so viel, nicht Schaden beheben, aber schon im Voraus, sagen wir mal so, Sicherheit geben, positiv einwirken und es kostet ja nichts. Klar, ich meine, jeder Arzt hat auch einen eigenen Charakter, aber ich finde es schade, dass das nicht ein bisschen noch mehr zelebriert wird von den Ärzten. Das macht so viel aus, finde ich.
Ja, und das bestätigen auch immer wieder meine Patientinnen. Wenn ein Arzt zum Beispiel sagt, also sie haben 90% Heilungschancen, dann geht der Angstlevel schon mal von 100 auf 30 runter. Es ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass wenn ich 40 Sekunden als Arzt die Prinzipien der Kommunikation einhalte, wie zum Beispiel empathisch bin oder zuhöre, verständlich mit Worten mein Gegenüber entgegenkomme, sodass er es versteht, auf seinem Level, also mich auf den Level des Patienten einrichte, das sind so ganz viele Möglichkeiten, die wenig Zeit brauchen, aber den Angstlevel eine ganze Strecke runtersetzen, nur weil ich jetzt mal 40 Sekunden empathisch mit dem Patienten verständnisvoll spreche. Und das sind natürlich so Anzeichen von, ich sage jetzt mal, wissenschaftlichen Erkenntnissen, die ich sehr wertvoll finde, dass so 1, 2, 3 Sätze schon sehr, sehr viel Vertrauen und Sicherheit geben können.
Dazu habe ich auch eine schöne Anekdote aus eigener Erfahrung, die dazu führte, dass ich mich gegen das Brustzentrum entschieden habe, wo ich zur Diagnose war, weil zum einen der Arzt hinter einem massiven Schreibtisch thronte und eigentlich nur runtergebetet hat, was man jetzt alles machen muss und klang auch alles ganz schrecklich, ja, Chemo und so weiter. Und die Brustschwester dort übernimmt die, sagen wir mal, Einweisung in die kommenden Schritte. Und diese Dame war sicher sehr nett, aber sie versprühte einen melancholischen Pessimismus. So kann man es nicht anders sagen. Nee. Sie saß da seufzend mit trauriger Miene und hat aus ihrer Broschüre zitiert, was jetzt kommt. Und ich habe die Beine in die Hand genommen. Also so viel zum Thema, was Kommunikation ja auch anrichten kann. Ja.
Darf man positiv nicht unterschätzen. Positiv wie negativ.
Ne? Ja, absolut. Mhm.
Und man darf auch nicht, um jetzt wieder bei meinem Flugzeug zu bleiben, es gibt natürlich Zwischenlandungen. Ja, es gibt meinetwegen, wenn wir jetzt wieder von Frankfurt nach Neuseeland fahren, gibt es in Singapur vielleicht eine Zwischenlandung oder in Tokio. Was man vielleicht als nicht gut befindet, ach Gott, wäre ich doch gleich durchgeflogen. Aber auch das birgt Chancen und so birgt auch vielleicht etwas, was vielleicht nicht so läuft, wie Sie sich das vorstellen in der Krebsbehandlung, kann dann im Nachhinein trotzdem dazu führen, dass Sie was dazulernen, dass Sie Selbsterkenntnisse haben, dass Sie was Neues erlebt haben, nette Menschen kennengelernt haben oder was ganz anderes erlebt haben, was Sie sich nie sonst hätten vorstellen können. Und das sind auch so Chancen, die dann auch so eine Krebsbehandlung und vor allem die Kommunikation in der Krebsbehandlung dafür offen zu sein birgt, ja, ganz andere Dinge zu entdecken, die sie sonst nicht vielleicht entdeckt hätten. Ich möchte nicht sagen, dass es jetzt besser ist, dass ohne Wertung soll das sein, sondern einfach auch als Chance zu sehen, wenn ich richtig mitmache, wenn ich mich selbst in Bewegung setze, wenn ich aktiv mich gestalte, wenn ich der Gameplayer bin, wenn ich nicht Opfer bin, sondern Handelnder, wenn ich das sage, was mir wichtig ist, wenn ich mich traue, wenn ich Mut habe und mir das alles, mir eine Unterstützung hole durch meine Familie oder wenn ich vielleicht nicht so viel Familie habe, durch die Psycho-Onkologen oder auch durch die Ärzte, die ich auch als sehr nett empfinde, ja, und als kompetent, die auch sehr kompetent sein können und auch möchten, sonst würden sie den Beruf sicher nicht haben, dann würde ich gerne dafür Mut machen, auch so diese Transformation, die man auch selbst erlebt, mit den Dingen, die ich gerade beschrieben habe, zu erleben, dass ich nicht unbedingt das Leben habe, was ich vorher habe, aber wenn ich gelernt habe zu kommunizieren und das mich zu äußern, was ich für mich wichtig finde, zu merken, ich werde immer mehr ich selbst oder ich komme immer mehr zu dem festzustellen, wer ich eigentlich bin und was ich eigentlich auch kann. Und wenn ich Mut habe und ich habe nichts mehr zu verlieren, dann erst recht zu merken, okay, da ist ganz viel. Und dann kommt auf einmal sowas wie Lebensqualität. Dann komme ich in Neuseeland an und sehe die Berge und sehe das Meer und sehe die Wiesen und die Fahne und sage, ja, es ist jetzt ein anderes Leben, aber das ist mindestens genauso viel wert wie mein erstes, vielleicht sogar mehr, weil ich für mich selbst die Sicherheit bin und für mich selbst der Fels in der Brandung sein kann und nicht irgendwelche Menschen von außen.
Nochmal ein anderer Gedanke. Es ist ja nicht nur positive Kommunikation wichtig, sondern es ist ja überhaupt wichtig, dass kommuniziert wird. Die Erfahrung habe ich auch gemacht und da bin ich auch nicht allein, dass man sich Dinge selbst zusammensuchen muss oder erfragen muss. Man darf nicht erwarten, dass einem alle Aspekte, die man wissen muss, auf dem Silbertablett serviert werden. Was ich allerdings zum Teil wirklich schade finde, weil wenn ich nicht weiß, was mir fehlt oder welche Information mir noch fehlt, dann kann ich auch gar nicht gezielt danach fragen. Also praktisches Beispiel im Brustzentrum, dass es einen Sozialdienst gibt, diese Info. Also deswegen habe ich auch eben dieses Buch geschrieben, weil es einfach noch Lücken gibt in der Kommunikation, in der Mitteilung, was kommt auf dich zu, was haben wir hier im Angebot. Es fehlt oft so eine Art Leitfaden, den man in die Hand gedrückt kriegt, den man so für sich abarbeitet, wie so ein Backrezept. Das gehört ja auch unbedingt zur Kommunikation hinzu. Mhm. Und das finde ich schade, weil da ist wirklich noch Potenzial nach oben.
Mhm. Und da sind natürlich auch die Gesundheitszentren im Tun. Das ist ganz wichtig, dass du das sagst, dass sie das vermitteln. Und es gibt ja, wenn ein Mensch operiert wird, dann kommt meistens in den 2-3 Tagen, wo der Patient im Krankenhaus ist, der Sozialdienst und stellt sich vor, der Psycho-Onkologe und stellt sich vor, die Physiotherapeuten, also ganz, ganz viele, was auch oft ein Durcheinander bringt. Aber auch bei der Chemotherapie gibt es auch mittlerweile immer mehr die Möglichkeit, dass Sozialpädagogen dort auch sich vorstellen, aber es ist noch viel, viel zu wenig. Und da danke ich dir sehr, Nora, dass du das ansprichst, denn sich selbst die Fragen zu suchen ist gar nicht möglich. Aber ich möchte noch mal betonen, es geht ja erst nach der Diagnose, beginnen nun mal Fragen. Die Menschen haben Fragen und das ist erst mal ganz egal, welche Fragen das sind. Wichtig ist, dass sie aufschreiben und mit dem Arzt im nächsten Gespräch besprechen. Und dann, sobald man rausgeht, hat man wieder die nächsten Fragen. Und das wird immer so weitergehen. Deswegen ist für mich immer wichtig zu sagen, es ist ein Prozess. Sehen Sie es wirklich von Anfang bis zum Ende als Prozess und genau, be patient as a patient, also geduldig sein zu gucken, okay, langsam, langsam, langsam voran und Sie werden Vertrauen kriegen und Vertrauen auch, meine Fragen zu stellen und Vertrauen auch, die irgendwie beantwortet zu bekommen. Und ganz wichtig ist, es gibt einige medizinische Fragen, die Patienten stellen. Bitte stellen Sie diese Fragen Ihren Ärzten, die Sie behandeln und gucken nicht in Dr. Google rein. Das ist nicht individuell auf Sie spezifisch gerichtet, sondern allgemein. Und da machen Sie sich dann viel mehr Sorgen und Nöte, die nicht notwendig sind, sondern gucken Sie ganz speziell in 1, 2 Büchern, das reicht vollkommen, oder es gibt Hefte, die die Psychoonkologen oder auch die Ärzte anbieten, meinen Befund erstmal zu verstehen. Also ganz wie im Kindergarten, ganz am Anfang die Sprache neu lernen, wie Chinesisch, ja, was auch immer, dann können Sie auch nicht gleich die Sprache, sondern Sie müssen erstmal die Buchstabe für Buchstabe lernen, um dann irgendwann mal vielleicht zu sagen, ich möchte gerne etwas essen. Und das dauert, und diese Geduld, die möchte ich Ihnen ganz gerne von Herzen ans Herz legen, dass Sie da Vertrauen in sich bekommen, das so anzunehmen, wie es kommt, und Ihre Fragen trotzdem stellen zu dürfen und zu müssen und zu sollen.
Aber apropos Dr. Google, Internet, was ich absolut befürworten kann, sind Online-Selbsthilfegruppen, die es bei Facebook gibt, mehrere. Nichts hat mir so sehr geholfen wie diese Gruppe tatsächlich, weil ich da viele Antworten bekommen habe, gerade am Anfang. Und man bekommt da sehr schnell Antworten zum einen. Zum anderen fallen einem die wichtigsten ja Fragen meistens freitagsabends ein, sodass man keinen Arzt fragen kann. Und auch dort fielen mir eben Infos entgegen, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie brauche. Wie zum Beispiel, dass mir ein Schwerbehindertenausweis zusteht. Das hat mir jetzt keiner gesagt, das stand auch in keiner Broschüre, das habe ich dort erfahren. Und deswegen fand ich diese Gruppen extrem wichtig. Und die heißen bei Facebook ganz lapidar, die eine heißt Brustkrebs, die andere heißt Rosa Schleife. Und andere Selbsthilfegruppen, die man über das Stichwort Brustkrebs sehr gut findet bei Facebook. Und es gibt natürlich auch Foren bei Selbsthilfeorganisationen wie Pink oder der Frauenselbsthilfe. Da kann man sich auch super austauschen. Also das fand ich wirklich mit am allerwichtigsten, apropos Kommunikation.
Also Nora, vielen Dank, dass du das sagst. Denn wenn du diese Erfahrung gemacht hast, dann ist das für mich eine wertvolle Aussage, das auch gerne weiter zu kommunizieren. Denn wenn diese Foren hilfreich sind, dann freue ich mich sehr, dass es die gibt und dass es die Möglichkeit gibt, die zu nutzen.
Absolut. Man sieht ja auch, man ist nicht alleine. Da steht, diese Gruppe hat 3000 Mitglieder, und schon weiß man, man bewegt sich in einem Riesenpool von Frauen, die genau dasselbe Problem haben wie du. Also das ist ganz toll. So, dann haben wir für heute genug kommuniziert. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir.
Ich danke dir so sehr. Vielen Dank, Nora.
In der nächsten Podcast-Folge geht es um ein etwas schwerer verdauliches Thema, nämlich Brustkrebs in der fortgeschrittenen bzw. metastasierten Situation. Brauchen wir nicht drüber reden, ist gelinde gesagt scheiße. Dass es aber selbst noch dann Lichtblicke gibt und ganz viele Therapieoptionen, berichtet uns dann Professor Christian Jakisch. Bis zur nächsten Folge. Alles Gute für euch.